Dorothee Maas Mutterschaft in der Bibel. Und wir sind mit dem Buch Richter beim letzten Mal fertig geworden und haben eben dort gesehen, dass Mutterschaft auch beinhalten kann, diese Verführung zum Götzendienst. Und ich bin dankbar, dass uns mit dem nächsten Abschnitt genau das Gegenteil wieder gezeigt wird. Und was, denkt ihr, worauf läuft das hinaus? Wo haben wir die nächste Unterweisung Gottes im Blick auf Mutterschaft? Wer kennt sich ein bisschen aus mit der Bibel? Nein, es kommt noch etwas davor. Wir gehen in das Buch Ruth. Und zwar, das begegnet uns das erste Mal im Kapitel 1, Vers 8. Also, ihr kennt die Geschichte? Ja? Da ist eine Familie, Mann, Frau, zwei erwachsene Söhne, zu der Zeit Hungersnot in Bethlehem, und diese vier Leute entschließen sich zur Emigration. Die ziehen gen Osten, müssen einmal den Jordan kreuzen und kommen dann ins Land Moab. Das ist im heutigen Jordanien. Und leben dort als Fremdlinge. Das Erste, was uns dabei auffällt, ist was? Wenn man das jetzt im größeren, im heilsgeschichtlichen Zusammenhang sehen, also in dem, was Gott seinem Volk verheißen hatte und so. Sind also, ich schätze, etwa gut 50 Jahre vergangen sein. Josua, das zeitlich gesegnet hatte. Man könnte denken, es sind 200 Jahre vergangen, aber es spricht etwas dagegen. Also vielleicht sind 100 Jahre vergangen, aber maximal. Was spricht dagegen? Ja, ich weiß, es gibt nicht viele Liebhaber der Geschlechtsregister. Es spricht dagegen die Abfolge der Geschlechterfolge Jesu. Wir springen einmal ganz kurz in Matthäus 1. Da kriegen wir nämlich manche interessante Nebeninformationen. Judah zeugte Phares und Zara von der Tamar. Phares aber zeugte Esron, Esron aber Aram, Aram Aminadab, Aminadab aber zeugte Nahasan, Nahasan aber zeugte Salman, Salman aber zeugte Boas von der Rahab. Und ihr wisst, dass das meine Überzeugung ist, dass Salman einer von den beiden Kundschaftern ist, der dann zurückkehrt zu der Frau, die ihm das Leben gerettet hat und die in Ehren heiratet, obwohl die eigentlich für den Juden nicht oder für den Israeliten nicht heiratsfähig war. Wegen ihrer Vergangenheit. Aber er heiratet sie wegen ihres Glaubens. Und gleichzeitig wird deutlich, warum Boas sich dann wiederum auf eine Ausländerin einlassen kann, auf eine Moabitin. Weil er selber nämlich ein fremdes Weib war, ausgegrenzt unter seinen Zeitgenossen. Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, aber zeugte David, den König. Das heißt also, zwischen Salomon und Boas ist nur eine Generation und von daher ist die Zeit noch nicht so übermäßig lang. Die vergangenen Zeit kann zwischen dem Ableben von Josua und dem Auftreten von Ruth und Boas. Und dann lesen wir, dass der Mann von Naomi, der wird ja auch bezeichnet, dessen Namen habe ich aber jetzt mal nicht im Kopf. Genau. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin. Das heißt also nicht, das war nicht hinter den Richtern. Das muss in der Zwischenzeit gewesen sein. Parallel. Wir lesen das oft so, weil das Buch der Richter ja in der Abfolge ist, auch teilweise mit Jahreszahlen, wie lange die gedient haben, dass dann, wenn als nächstes das Buch gut kommt, dass es dann danach kommt, aber das ist eindeutig parallel gewesen. Da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann aus Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Eli. Und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne. Und der Mann stirbt im Ausland. Und dann sterben die beiden Söhne. Und dann zieht die übrig gebliebene Witwe den Schluss, dass das im Gericht Gottes ist. Gott hat es mir sehr bitter gemacht. Nennt mich nicht mehr Naomi, sondern nennt mich Mara, das heißt bittere. Naomi bedeutet liebliche oder wir würden heute vielleicht sagen schicke oder so. Ein moderneres Wort gebraucht. Oder Grazia oder so. Und dann ist sie, möchte sie nicht mehr so genannt werden. Kennt man ja, dass man so traurig wird, dass man gar nichts Gutes mehr hören kann. Aber es passiert was Gutes. Und das ist durchaus ungewöhnlich, dass nämlich ihre beiden Schwiegertöchter, als sie zurückkehren will in ihre Heimat, mit ihr gehen wollen. Was sagt uns das?
Aber ich möchte Schwiegermutter.
Eine was?
Eine Schwiegermutter.
Genau. An der Stelle war ihr Name wirklich Programm gewesen. Das war eine Grazie, gerade auch gegenüber ihren Schwiegertöchtern. Keine Frau, die auf, also die über ihren Söhnen klug und bestimmt und sagt, die nimmst du aber ja nicht, kein Zigeunerweib, kommt mehr ins Haus, um das in unsere Zeit mal umzuswitchen, sondern die beiden Frauen, die ihre Söhne gewählt haben, so behandelt, dass die sogar bei ihr bleiben wollen. Wenn wir in das letzte Jahrzehnt zurückgucken, wo ja sehr viele Menschen aus anderen Kultur- und Religionskreisen nach Europa gekommen sind, war für die meisten der Türöffner nicht irgendein Traktat oder eine Predigt oder die klassische Form, die wir uns unter Evangelisation oder Mission vorstellen, sondern es war die Begegnung mit Christen, die das Herz geöffnet haben. Und für mich ist das ein Zeichen, dass die Begegnung mit dieser Frau des Glaubens, das kann man ja später in den nächsten vier Kapiteln lesen, der Schlüssel ist, der sowohl Orpa als auch Ruth aufgeschlossen hat. So, dass diese Frauen bereit sind, ihre eigene Verwandtschaft zu verlassen und ihrerseits mit in das fremde Land zu ziehen, wo sie eigentlich nichts Gutes erwarten können. Wir dürfen nicht denken, dass nur heute so etwas wie Ausländerfeindlichkeit herrscht oder Rassismus oder wie immer man das bezeichnen will, sondern das zieht sich ja durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Man ist immer anders gearteten Menschen mit Misstrauen begegnet. Und das war damals nicht anders. Und wenn dann jemand bereit ist, mit einem mitzugehen, der ja selber so lange als Fremdling gelebt hat, und dann diesen Schritt zu machen. selber eine Fremdlingschaft anzutreten, dann ist das gelebte Mission. Und ich sage das mal unseren Schwestern. Quält euch nicht damit, große Proklamationen, große Missionsaktivitäten zu machen. Wenn ihr in der Nachfolge Jesu lebt, wird euer Leben ein Brief sein. Ja, wir sind ein Brief Christi, gekannt und gelesen in dieser Welt. Es betrifft nicht nur die Schwestern, aber ganz besonders. Ich habe das ja auch seit Jahren erfahren, als Rückmeldung, ja, immer durch diese Wahhabiten, die damals in Breslau in dem Flüchtlingsheim war, und es waren Mullahs und Imame im Haus, hat irgendwann nach mir geschickt, und ich habe sie Monate später gefragt, Frau so, wieso haben Sie ausgerechnet mich gebeten, dass ich Sie unterstütze? Und ihre Antwort war, ich habe Sie lange beobachtet und ich habe gesehen, Sie sind der Einzige, der seinen Glauben so ernst nimmt, wie ich meine. Da war ganz klar, ich war erkennbar als Pastor, als Christ, und sie ist bei ihrer islamischen Entscheidung geblieben, aber das, was wir leben, wird gelesen und verstanden in der Welt. Und das kann man bei dieser faszinierenden Mutter aus Israel, Naomi, merken. Und es kommt ein zweites, und auf diesen Vers möchte ich als erstes eingehen, Vers 8. Aber die beiden vorneweg muss man nochmal mit dazu nehmen. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter. Also noch ein Vers vorher. Da starben auch die beiden, Machla und Kiljon. Und die Frau blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück. Denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehret um, eine jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie und sie hob ihre Stimme und weinte. Und da fällt mir auf, mit welcher Feinfühligkeit diese Schwester, so möchte ich sie mal nennen, diese heilige Frau, die kulturellen und auch religiösen Regeln ihres Gastlandes ernst nimmt. Sie hätte ja nach israelischem Recht durchaus darauf bestehen können, dass die Schwiegertöchter mit ihr ziehen. Sie hatte zwar keine Nachkommen mehr, an die sie hätten verheiratet werden müssen, aber wir wissen das aus der Geschichte, zum Beispiel bei Juda, dass man durchaus dann diese Schwiegertöchter geparkt hat, in der Hoffnung, dann doch selber nochmal einen Sohn zu kriegen und dann sich Nachkommen aus dieser Regel zu verschaffen. Und sie besteht überhaupt nicht darauf, sondern ehrt ihr Gastland und empfiehlt ihre Schwiegertöchter, also nicht nur in das Haus ihrer Eltern zurückzukommen, und da redet sie vom Haus ihrer Mutter. Das ist interessant, das heißt nicht in das Haus eures Vaters zurückzukehren, sondern in das Haus eurer Mutter zurückzukehren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass an dieser Stelle die Gepflogenheit der Moabiter berücksichtigt wird. Und sie wünscht ihnen Glück bei einer künftigen Ehe, dass ihr Ruhe findet im Hause eures zukünftigen Mannes. Auch das ist eine seltene Begnadigung, dass Schwiegermütter ihren Schwiegertöchtern alles verdenkliche Gute wünschen. Und das sag ich mal den Silberhirnsöhne unter uns haben. Versuch solche Beziehungen auch zu euren Schwiegerkindern zu pflegen. Auch wenn die Grenze. Wir dürfen uns nichts vormachen. Die Gepflogenheiten, Israel, die Gepflogenheit der Moabiter, waren nicht gleich. Die waren konträr. Und an dieser Stelle kommt, also nach meiner Überzeugung, noch eine zweite Sache zum Tragen. Es gibt eine Verbindung von Mutter zu Mutter. Und zwar unabhängig von der Religion, von der Kultur, von der Sprache, von der Herkunft. Mutterschaft funktioniert weltweit nach denselben Regeln. Nach welchen? Dass das Wohlergehen der eigenen Kinder wichtiger ist als das persönliche. Das hat man nicht so bei Vätern. Sie haben einen anderen Fokus. Aber Mutterschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass im Zweifelsfall das Leben der Kinder kostbarer ist als das eigene. Und das wird hier deutlich, wenn Sie sie in das Haus Ihrer Mütter zurück delegieren. Was passiert? Also, noch was. Die Wertschätzung, die in dieser Kommunikation zu beobachten ist. Und der Herr erweise euch Güte, wie er Güte an den Verstorbenen und an mir erwiesen hat. Das sagt eine Frau, die eine Generation drüber steht. Das ist nicht so selbstverständlich. Ja? Normalerweise ist jeder ganz schön stolz darauf, dass er nur endlich in dem Alter ist, wo er die Ehre kriegt. Richtig. Ja? Und dann die nächste Generation zu ehren, ist schon eine Herausforderung. Und an dieser Stelle finde ich diese Frau ein wirklich nachahmenswertes Vorbild. Und dann haben wir dasselbe noch ein zweites Mal, dieser Verweis auf die Mutterschaft. Und zwar in Kapitel 2, als es schon zu dieser ersten Begegnung zwischen Ruth und Boas gekommen war. Und da heißt es im Vers 11, also fangen wir wieder an, im Vers vorher, um den Zusammenhang zu verstehen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu Boas: Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir sein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügels Zuflucht zu suchen, wo du gekommen bist. Und ich mache euch Mut, einfach nochmal dieses kurze Buch in Ruhe zu lesen. Das ist so eine wertschätzende Kommunikation. Da kann man auch als nachgeborener Christ nur von lernen. Was wird hier deutlich? Was wird bei diesem Vers deutlich? Bei dem Vers 12.
Dass er
sie
genauso auch zu Gottes Volk rechnet.
Das ist der weitere Sprung. Es wird deutlich, dass Naomis Rede in Kapitel 1 keine Höflichkeitsfloskel war. Wenn Boas sagen kann, es ist mir genau berichtet worden, heißt das, sie hat nicht nur wertschätzend vor den Ohren ihrer beiden Schwiegertöchter geredet, ich sag mal, irgendwie zu beruhigen oder gar loszuwerden, sondern sie hat diese Wertschätzung dann tatsächlich inmitten ihres Volkes geteilt. Und das ist vielleicht ein zweiter Tipp, den wir von dieser Frau lernen können, dass nicht nur das direkte Reden so konstruktiv sein sollte, sondern eben auch das Afterreden, das Nachreden, das, was wir über jemanden reden, durchaus von Wertschätzung geprägt sein sollte, damit sich das, sag mal, damit sich diese Segnung Gottes weiter verbreitet. Und es ist, wenn man so möchte, wie so eine Art Ping-Pong zwischen menschlichem und göttlichem Segen. Der Segen, den Menschen aussprechen, den Herr vergelte euch, ja, das ist, sie stellt die Beziehung, also die glaubende Schwiegermutter stellt die Beziehung zwischen ihrem Gott und ihrer Schwiegertochter her, ja, stellt sie in Beziehung zu ihm, ist in derselben wertschätzenden Kommunikation mit ihren eigenen Volksgenossen und daraus wächst wiederum der Segen, den Boas ausspricht und wieder eine Beziehung zu Gott herstellt. Das ist das ungefähr, was wir vorhin gehört haben von Horst, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott vorbereitet. Das kann auch verbal geschehen, ja, dass diese Verknüpfung zwischen menschlicher und göttlicher Ebene hergestellt wird, unter anderem über das Wort, über das segnende Wort. Und das ist gleichzeitig praktisch. Es ist mir wohl berichtet worden, was du Gutes getan hast. Und dann bittet wieder der Glaubende, der Israelit, dass Gott deswegen Segen auf sie hat. Und er ehrt sie genauso und benennt das und sagt, es ist, mit meinen Worten, es ist doch nicht selbstverständlich, dass du deine Kultur, deine Familie und alles überlassen hast. Deswegen soll der Herr dich segnen. Und damit werden wir mit einem Aspekt der Mutterschaft bekannt gemacht, der, hoffe ich, keinem von euch Schwestern jemals wieder entgleitet. Dass ihr alleine durch, ich sag das mal, echtes mütterliches Verhalten Segnungen im Gang setzt. Das hat Naomi gemacht, das hat Ruth aufgegriffen und das ist dann auf die Ebene des anderen Geschlechts auch übergeschwappt. Das hat Boas mit seinem ganz anderen Auftreten und mit der Auseinandersetzung mit diesem näher liegenden Löser dann auf seine Weise zu tun gehabt. Aber der Same ist gelegt durch eine Frau. Deswegen muss man eben nicht in Konkurrenz gehen, wie man das heute gerne macht, dass man versucht, Männer und Frauen gegeneinander auszuspielen oder eben in Konkurrenz zu setzen und hofft, man sollte Frauen irgendwie höher werfen, sondern das geschieht ganz natürlicherweise, wenn eine Frau in dieser mütterlichen Weise, und ich sage wirklich mütterlichen Weise, denn zu der Zeit war sie ja schon genau genommen eine Mutter, sie war nur eine Mütter. Ja? Die Kinder waren beide tot, da wäre mancher andere bitter geworden. Und das ist auch kein Wunder, sie nennt es ja auch selber, er nennt mich Bittere. Aber in ihrem Verhalten ist nichts von Bitterkeit zu merken. Ja? Der Herr hat es ihr bitte gemacht, das heißt, sie hat gelitten, dass sie mit einem Mann nicht nur den Mann, sondern beide Söhne verloren hat. Und es gab keine kurze Lösung, dass man sagt, und der Herr sandte einen Engel im Traum zu ihr und sagt, ich tröste dich, und das hatte alles schon seinen Sinn oder sowas. Das heißt, sie hat dort diese Jahre durchgelebt. Und dann hat Gott einen ganz neuen Weg des Segnens, und sie hat es nicht mehr erlebt, dass aus ihrem Leibchen. Wir lesen ja später, dass die Ruth in ihren Schoß geboren hat, der König kommt. ist eine interessante Sache, ne? Dass das diese, sagen wir, diesen Sprung macht. Dass Boas in der Geschlechterlinie ist, aber dass das ohne Naomi nicht so, machen gewesen wäre. Und damit verlassen wir schon wieder dieses Buch und kommen zum ersten Buch Samuel. Und das hattet ihr mir ja schon gesagt.
Aber eins wollte ich noch anmerken, was mir damals aufgefallen ist, dass die Naomi sogar den kleinen Jungen aufziehen konnte. Also nicht bloß in den Schoß geboren, sondern sie hat den richtig, den hat sie ja mitgeschenkt. Und beide haben den Hund dann vielleicht hin und her.
Und deswegen ist, erzogen. Deswegen ist es ja dieses Buch eines. Eines der wenigen Bücher, was also nach einer Frau benannt ist. Ja. Welche noch übrigens? Natürlich, das Buch Esther. Ja, also dass der Glaube dieser Schwestern geehrt wird über die Jahrtausende.
Ja, und nicht nur so, ne, sondern auch ganz, also die Bedeutung der Söhne vorher war ja irgendwie schwach und kränklich, ne, sondern dass sie dann so einen starken Sohn hat, der ja
so und so viel Kinder hat. So. Also Gott hat,
Und dass wir da auch von Bethlehem schon lesen.
Natürlich. Das ist.
Du bist die Kleinste, aber aus dir.
Genau, das ist also auch kein Zufall, dass, dass dort der Messias mal geboren werden wird. Ja? Ganz früh. Aus dem Glauben gegründet. Und von daher, wenn man so sagen darf, ist zunächst Naomi und dann Ruth auch eine Vorschattung von Maria gewesen. Ja, jetzt kommen wir in das nächste Buch und da ist es klar, auf wen wir uns dort beziehen bei Mutterschaft, nämlich auf Hannah, die Mutter des Propheten Samuel. Was wird uns über deren Mutterschaft berichtet?
Samuel ist ein Sohn, der ergeben wurde. Dort, in ihrer Verzweiflung.
Es wird uns von dieser Frau zunächst berichtet, dass sie einen prophetischen Lebensstil hat. Warum?
Immer zu Silo zu laufen. Sozusagen, mit ihrem Mann und der anderen Frau noch
sonst mit? Das würde der präprophetische Lebensstil sein. Präprophetisch nenne ich das, nämlich teilzuhaben am Leid. Ich glaube nicht, dass es ein echtes Prophetentum gibt ohne besonderes Leiden, ohne besonderes hineingetaucht werden in die Anliegen Gottes. Das wird oft übersehen oder oft übersprungen. Wenn du die Geschichten der Propheten Gottes einmal untersuchst, ist das praktisch untrennbar mit Leiden zu tun. Also hat das untrennbar mit Leiden zu tun. Es ist mit Leiden verbunden. Guck dir Mose an, den großen Propheten. Guck dir Josef vorher an. Guck dir Henoch an. Alles Leute, die nicht in ihre Zeit gepasst haben, die Widerspruch und die Widerstand erlebt haben und die Gott dann identifiziert mit dem, was ihm selber auf dem Herzen liegt. Und von daher ist, wenn es heißt, und das Reden Gottes war selten in jenen Tagen, ja, das ist ja gerade dann die Vorgeschichte von dem, was Samuel erlebt. Man hatte sich daran gewöhnt, dass Gott selten mit jemand redet, ist aber das Verhalten oder die ganze Aktion von Hannah geprägt vom prophetischen Geist. Woran kann man das merken? In diesem Lobpreis, in diesem Dankgebet oder Danklied hat sie die Gedanken Gottes aufgenommen und in Worte gefasst. Wirklich, es ist kaum zu unterscheiden von dem Magnificat, von dem Lobgesang der Maria. Also von der Dimension, von dem Verständnis des Wesens Gottes. Wisst ihr? Wenn ich sage, prophetischer Dienst hat immer mit Leiden zu tun, bedeutet das, dass man oder dass jemand mit dem prophetischen Dienst ja auch stärker die Not der Welt, mal allgemein gesagt, die Not von Mitmenschen wahrnimmt als der Durchschnitt. Und das trotzdem in Bezug zu Gott zu bringen oder ihn hinzuhalten. Klassisches Beispiel. Jesaja, Jeremia, Habakkuk, ja, auf die Mauern will ich treten. Ich gönne mir keine Ruhe. Herr, wie lange noch willst du nicht antworten? Oder so. Das ist prophetischer Dienst. Ja. Das ist das Hineintreten in das Leiden, zumindest des Gottesvolkes. Aber eben auch im Resonanzboden für das Leiden Gottes an einer verhärteten Menschheit. Also auch daran weiß man, sich damit zu identifizieren. Und dann diese Brücke zu bauen zwischen der Sehnsucht des Menschen und der und dem Willen Gottes. Ich nenne das mal so. Also in dem Sinne, wie dein Wille geschehe, wie im Himmel, so vollkommen wie im Himmel, auch auf der Erde. Und von daher ist zum Beispiel das Vaterunser tatsächlich auch ein zutiefst prophetisches Beten. Und wir sollen das nicht nur äußerlich als Abfolge bestimmter Aussagen beten, sondern immer mit diesem inneren Bezug, mit der Sehnsucht, dass das, was Gott will, auch real umgesetzt wird auf der Erde. Und da ist diese Frau eine Vorkämpferin. Und man darf das so sagen, dieser Geist ist, dieser prophetische Geist, der sich dann in Samuel offenbart, war vorher in seiner Mutter. Und nicht in seinem Vater. Woran kann man das merken?
Der hat gar nicht verstanden, warum Hannah immer so traurig
ist. Genau. Ja, er hat ganz logische Schlussfolgerungen sagen, ach, bin ich da nicht mehr als Mutter. Ja, als die Söhne, oder wie sagt das? Also, hast doch alles, du brauchst doch nicht noch extra. Ja, es fehlte ihrem Mann diese prophetische Dimension. Das ist nicht schlimm. Muss man nur wissen. Ich sage das auch mal wieder den Frauen unter uns, vielleicht auch gerade den noch Unverheirateten. Müsst nicht immer damit rechnen, dass der Ehepartner dieselbe Salbung hat oder dieselbe Hingabe oder dieselbe Gottesbeziehung hat. Das kann man hier gut sehen. Ja? An dieser Stelle gab es eine Differenz. Das war überhaupt keine Bösartigkeit zwischen ihnen, aber dort gab es ein Grundmissverständnis. Muss man zur Kenntnis nehmen. Dieses optimale Bild von Ehe, was gerne im Christentum gepredigt wird, findet in der Bibel praktisch so gut wie nirgends. Überall gibt es solche Lücken und Defizite, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber das sollte gerade die Schwestern, wenn die in so einer Beziehung sind, nicht davon abhalten, mit ihrer ganzen Hingabe und Sehnsucht Gott zu suchen. Und die Antwort. Ja, ich erinnere nur an diese Lebensgeschichte von Ami, oder wie heißt der? Der afrikanische Mullah. Mohammed Amin, ja. Dessen Mutter Gott angerufen hat und sie kriegt die Antwort. Ja, und der Vater war willens, sich eine andere Frau zu nehmen, weil sie keine Kinder gebären kann und sie bittet Allah, gib mir einen Sohn, dann gebe ich ihr, dann weihe ich ihn dir. Und sie kriegt den Sohn und sie macht es. Und Gott hat ihn als auserwähltes Gefäß sich erkoren. In ähnlicher Weise, wie das der Prophet Samuel war. Und wir lesen dann aber von ihrer Mutterschaft nur eine einzige Sache. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Hier anhand des Bibelservers durch. Nein, das ist nicht. Und zwar Kapitel. Ganz genau, Kapitel 2, Vers 19. Lass uns da mal gucken. Geht los und Samuel diente vor dem Herrn, ein Knabe, umgürtet mit einem leinernen Ephod. Das ist ein Oberkleid, ein durchgewebtes Oberkleid, was also nicht wie ein Mantel oder sowas aufgeknöpft war, sondern ja, wie soll man sagen, sackartig, wie ein afghanisches Kleid, was man auch so über sieht. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm von Jahr zu Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufzog und das jährliche Schlachtopfer durfte. Und Eli segnete Elkan auf seine Frau und sprach: Er gebe dir Samen von dieser Frau anstelle des Geweihten. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger und gebar drei Söhne und zwei Töchter. Und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Das ist auch, das finde ich gehört zur Nettigkeit Gottes, dass er, wenn jemand so hingegeben ist, er das nicht nur nimmt und sagt, danke, hast du gut gemacht, sondern dass er das echt sieht. Sie hat das eine Erbetene ihm geweiht. Das hat er versprochen. Das hat sie auch gemacht. Und Gott segnet das fünffach noch zusätzlich. Das heißt, sie gebiert nochmal Söhne und Töchter und wird eine Mutter, eine fröhliche Mutter. Und gleichzeitig, obwohl sie dieses Kind Gott geweiht hat und er dann als Diener des Priesters, des hohen Priesters aufwächst, sorgt sie für ihn. Auch das ist Mutterschaft, das ist das Wesen von Mutterschaft, dass selbst wenn sie etwas weiht, dem Herrn weiht, dass sie damit nicht aus ihrer Verantwortung herausgenommen ist. Ihr erinnert euch, dass Jesus das nämlich unter seinen Zeitgenossen rügt. Ihr sagt, eine Gabe des Herrn, Korban ist das, Opfer, das Wort findet sich bis heute im Hessischen, Korban. Ein Opfer ist das, um eure Eltern nicht zu versorgen. Also um aus der Verantwortung rauszunehmen. Man erklärt was für heilig, um aus der praktischen Verantwortung genommen zu werden. Und hier kann man sehen, dass das Gegenteil in Hannah ist. Also ihr Handeln bringt. Und das muss uns ein Ansporn sein. Nicht hinter dem zurückzubleiben. Dass wenn wir auch, ich sag mal, alles, was uns gehört, Gott weihen, trotzdem Verantwortung halten für unsere Angehörigen. Und jetzt kommt, und das hat mich gewundert, der nächste Vers, der mit Mutterschaft zu tun hat, hängt aus meiner Sicht mit dem zusammen. Und zwar großen Sprung, Kapitel 15, Vers 33. Es ist wirklich interessant, wenn wir einmal, ich sag mal, die Bibel thematisch durchgehen. Da werden Zusammenhänge deutlich, die man sonst beim normalen Lesen oder auch bei Predigten niemals erschließen würde. Aber wenn wir mal so ein Thema durchgehen, da werden hochinteressante Zusammenhänge bewusst. Habt ihr gefunden? Was steht da? Was ist der Hintergrund? Was ist da passiert? Genau, es gab diesen Amalekiterkönig, von dem Gott schon zu Mose gesagt hatte, dass niemals einer in seine Versammlung kommen soll und dass er Feindschaft setzt, eine ewige Rache, die unvergebbare Sünde der Amalekiter war was?
Ja, die Nachtut haben sie getötet.
Sie haben? Bitte? Nochmal?
Wie den Schwertfrauen ihrer Kinder beraubt.
Okay, ja, das ist jetzt diese, meine Frage geht einen Schritt zurück. Was war die unvergebbare Sünde der Amalekiter?
Die haben das von Israel nicht versorgt.
Die haben das doch angegriffen.
Nee, nicht versorgt. Das waren die, Moab und Ammon. Die Amalekiter haben das Volk Israel bekämpft, aber nicht in echter Konfrontation, sondern das heißt, sie haben die Nachhut überfallen. Die Kranken, die Schwachen, die Frauen mit kleinen Kindern. Und das ist eine unvergebbare Sünde. Wenn Gott oder beide Gott, ein Vater der Witwen, Waisen und Fremden ist, ist derjenige, der sich, ich sag mal, institutionell an denen vergreift, erklärbar und endgültiger Feind Gottes. Wann immer, man kann mal, ich sag mal, versehentlich das nicht beachten oder so ist, aber wenn gekämpft wird und wenn man diese Schwachen angreift, weil man sich an die Starken nicht rantraut, dann begeht man eine unvergebbare Sünde. Und das ist das, was damals passiert. Das war ja das, wo dann Mose den Gebetskampf hatte. Und Aaron und Hur ihn stützen und Josua kämpft. Ja, er kämpft gegen die Amalekiter und es war einen ganzen Tag. Und das ist ein satanischer Kampf. Das ist ein geistlicher Kampf, der sich aber in der Realität niederschlägt. Ja, deswegen auch, wenn er die Arme sinken ließ, haben die Oberhand gekriegt, solange er dieses Zeugnis der Anrufung Gottes vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt macht, hat Israel die Oberhand. Und es gibt solche Kämpfe. Das ist nicht die Regel, das ist nicht jeden Tag, das ist nicht jede Auseinandersetzung, aber es gibt solche grundlegenden Kämpfe. Die muss man gewinnen oder man wird unter. Also, oder man verliert ganz. Und das Kennzeichen ist, wenn die Schwächsten angegriffen werden. Das Kennzeichen ist, das ist, woran man erkennen kann, dass es einen satanischen Kampf gibt, einen dämonischen Kampf. Und an dieser Stelle haben wir dem Bösen zu widerstehen und zu wehren. Und Jahrhunderte später kommt es zum neuen Kampf unter dem König Amalek und unter dem ersten König Israels, nämlich unter Saul. Und er hatte die klare Anweisung, sie zu vertilgen, aber arrangiert sich mit ihm. Und macht seinen eigenen Plan und sagt, ich habe, ja, das ist ja, selbstverständlich, was du mir gesagt hast, mache ich ja. Und dann, als Samuel sagt, na, was ist das für Blöden was ich hier höre? Sagt dann, ja, es war zu schade, das will ich opfern. Und den König habe ich auch behalten. Lebendig behalten als Trophäe. Hätte ihn gerne mit sich rumgeführt und gesagt, naja, ja, guck mal, König von Israel, sowieso ein Kopf größer als alle anderen. Das war einer, der uns mal angegriffen hat. Ja? Und man geht dann damit prahlen. Unterstelle ich mal, dass das die Motivation des Saul gewesen sind. Und der Samuel, der sonst so sanft ist, dass er trauert, als Saul verworfen wird, der sich immer wieder einsetzt für das Volk, der wirklich ihr Weichemann Gottes. Nehmt hier das Schwert und streckt ihn selber hin. Warum? Das ist eine interessante Begründung. Genau. Genau, Vers 15,33. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. Und Agag kam lustig zu ihm und sprach, für wahr die Bitterkeit des Todes gewichen. Aber Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Frauen deine Mutter. Und hieb ihn in Stücke vor dem Herrn zu Gilgal. Bitte?
Ich wusste das gar nicht mehr.
Ja, da denkt man gar nicht so sehr daran, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat. Ihr Lieben, das, was wir im Moment erleben in der Ukraine, ist dieselbe satanische Geschichte. Ich habe das im Internet verfolgt am Anfang. Keiner wollte wirklich kämpfen. Noch am vierten Tag gab es ein Video, wie die russischen Panzer, die ja keine vernünftige Logistik hinter sich hatten, irgendwo auf diesen langen Landstraßen der Ukraine hängen geblieben sind. Und dann kamen Ukrainer, die haben das gefilmt, im Auto. Und dann gab es so ein Gespräch. Na, was macht ihr hier? Haben die Ukrainer gesagt. Ah, wir kommen nicht weiter. Wir haben keinen Sprit. Und dann juckt der im Auto. Soll ich euch abschleppen? Ja, kannst du machen. Ja, aber in die andere Richtung. Und dann lachen sie. So, ich sag mal, so ohne Erbitterung waren die ersten Tage. Und was ist heute draus geworden? Schlachten, Pusten von geschlachteten, jeweils gegnerischen Soldaten, und jeder ist stolz drauf. Und was passiert? Es passiert, dass Mütter kinderlos gemacht werden. Das ist der eigentliche Elend, das waren beide Länder. Die Frauen, die sowieso ihr ganzes Leben lang zu kämpfen hatten, um irgend ein bisschen was zu schaffen. Ich hab viele kennengelernt, die ein oder zwei Tage in der Woche gefastet haben. Sie haben, ich sag mal, ihren Mangel versucht, im entgläubigen Sinn zu geben, religiös zu tragen. Und haben dann eben einen oder zwei Tage jede Woche gefastet, damit die Kinder wenigstens ausreichend zu essen haben. Wie viele von diesen abgeklapperten Müttern auf beiden Seiten habe ich kennengelernt. Und denen werden die Söhne genommen, auf solche satanische Weise. Jetzt, wo sie selber alt geworden sind und wo sie noch mehr eigentlich gebraucht würden, dass ihre Kinder sie versorgen. Und da schlägt Gott rein. Da schlägt Gott rein. Und für mich ist das Faszinierende, dass dieser Samuel, der ja eigentlich mutterlos aufgewachsen ist, genau diese Begründung hat. Er sagt, weil dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, soll auch deine Mutter kinderlos sein. Das ist ein praktischer Fluch. Das muss man einfach sagen. Ja, das ist ein Fluch, meine ich jetzt nicht ein böser Wunsch, sondern es ist ein Urteil Gottes. Ja, es ist ein Fluch vom Herrn her. Ihr kennt diese unterschiedlichen Arten von Flüchen. Böse Wünsche von Menschen, wo es heißt, wie die Schwalbe in den Nerv flattert und wie der Sperling davonfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Und dann gibt es Flüche, wie wir es lesen in den Psalmen, er liebte den Fluch, deswegen kam er auf ihn. Das geht um Ahitophel, das war einer, der, obwohl ohne Not, anderen Böses wünscht und damit sein eigenes Leben öffnet, wenn das zurückkommt. Und es gibt die dritte Art von Flüchen. Ein Fluch des Herrn ist im Hause des Gesetzlosen. Sprüche 1 und 2 als Beispiel. Ja, Dinge, die Gott selber ausspricht oder verflucht sei, wer einen Blinden vom Wege abwirft. lässt. So, ja? Diese verschiedenen Dinge, wo Gott selber für dich ausspricht. Und das, was wir hier haben, ist ein Fluch Gottes. Weil du Frauen kinderlos gemacht hast, soll deine Mutter kinderlos sein. Und das sagt wer?
Der selbst von einer kinderlosen, ehemaligen
Frau. Der von einer prophetischen Frau, die eigentlich selber kinderlos war, geboren wurde. Und das zeigt mir, dass dieses Verständnis in diesem Mann Gottes gepflanzt ist durch die Hingabe seiner Mutter. Durch diese Jahr für Jahr besuchen und ihm ein neues Kleid geben, weil er aus dem Alten rausgewachsen ist. Da versteht er Mutterschaft. Und das spricht als Vorteil über diesen satanischen König aus. Und damit, ihr Lieben, will ich es erstmal für heute beruhen lassen, dass wir dieses Verständnis wieder mit in unserem Alltag nehmen, dass nämlich manche Dinge eine Wirkung erst nach Jahren oder Jahrzehnten haben. Das, was uns hier gesagt wird, ist eindeutig eines der mit der Autorität Gottes versehenen Gerichte, die über diesen Menschenzerstörer nicht nur ausgesprochen, sondern an ihm auch verübt worden sind. Und das wiederum wurzelt in der Fürsorge der Mutter des Samuel ganz am Anfang. Das, was wir nämlich sagen oder tun, hat alles irgendwo seine Herkunft, seine Wurzel, seine frühere Erfahrung. Und deswegen lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun gegen jedermann, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens, weil es irgendwann diese Frucht der Autorität Gottes haben wird, das auslösen wird, wozu Gott jeweils uns berufen hat. Und dann werden wir es, der Gott will, nächste Woche weitermachen mit dem Vers. Wieder mit dem Gegenteil. Gegenteiligen Vers, sage ich jetzt schon mal, Kapitel 20, Vers 30. Eine der grässlichsten Beispiele eines verirrten Geistes. Und das war ein berufener Mann Gottes gewesen. Dort haben wir einen bösen Fluch Sauls gegen seinen eigenen Sohn, erstgeborenen Sohn Jonathan. Und er zieht dort dessen Mutter mit ein auf eine überausständliche Weise, die man sich immer gut vorstellen mag. Das wird das Thema von nächsten Mal. Ja? Aber so wie sage ich noch, den Unterschied dieser Wertschätzung, die Samuel von seiner Mutter empfangen hat und dann auch festhält, ich sage mal politisch dann auch festhält, im Rahmen seiner von Gott ihm auch übertragenen Autorität. Und diese Abartigkeit, wie es dann zum Beispiel bei Samuel dagegen gesetzt ist, das mal im Wechsel zu betrachten, lohnt sich ebenfalls. Dass wir nicht uns auf solche zweite Stufe herablassen oder verführen lassen. Ja, sondern dass wir das Gute festhalten, so wie wir das heute gesagt haben. Amen.